Morgen. Vielen Dank fürs Kommen. Wir beginnen fast pünktlich mit unserem Pressegespräch anlässlich des Weltdiabetestages. Mein Name ist Thomas Braunsdorfer. Ich darf heute für Sie moderieren. Ich stelle Ihnen ganz kurz unser Podium heute vor in der Reihenfolge der Statements. Zu meiner Linken Universitätsprofessorin Dr. Alexandra Krautz-Gewiller von der Universitätsklinik für Innere Medizin 3, Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel von der MedUni Wien. Sie ist die amtierende Präsidentin der Österreichischen Diabetesgesellschaft. Ganz außen freut es mich besonders, dass wir heute einen internationalen Gast haben. Ich begrüße Professor Nebojsa Lalic. Welcome to Vienna. Er ist von der IDF, der International Diabetes Federation, und er wird uns heute einen Überblick über die europäische Situation zum Thema Diabetes geben. Er ist Director and Head of the Diabetes Department im Universitätsspital in Belgrad. Das ist außerdem das Referenzzentrum in Serbien für Diabetes, und er ist Professor für interne Medizin und Endokrinologie und Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität von Belgrad. Welcome to Vienna again and thank you for coming for this occasion. Dann darf ich Frau Professor Dozentin Doktorin Yvonne Wienhofer-Stöckel vorstellen. Sie ist auch von der Universitätsklinik für Innere Medizin 3, Abteilung Endokrinologie und Stoffwechsel, also drei Wissenschaftlerinnen am Podium, und ist derzeit erste Sekretär der Österreichischen Diabetesgesellschaft, also die Doppelspitze voll vertreten. Und dann freut es uns besonders, dass Universitätsprofessorin Dr. Birgit Rami-Mehrer, Leiterin der Diabetesambulanz der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der MedUni Wien, es kurzfristig geschafft hat, zu uns zu stoßen. Vielen Dank dafür. Und sie wird uns als Wissenschaftlerin auch den Bereich Kinder und Familie ein bisschen näher bringen. Das betrifft natürlich dann vor allem Typ 1 Diabetes, aber nicht nur. Ich bedanke mich, dass Sie sich alle Zeit genommen haben. 14. November, Weltdiabetestag, der Geburtstag von Frederick Banting. Leider, man kann nicht sagen, wir feiern diesen Tag, es gibt nichts zu feiern. Der Tag wird leider immer wichtiger. Die Epidemie, die IDF spricht auch von einem Diabetes-Tsunami, breitet sich über den Erdball weiter aus. In Österreich sind derzeit, wir sagen, es ist jeder Elfte bereits betroffen, also wir nähern uns der 10%-Grenze der Bevölkerung mit großen Schritten. Ich möchte gleich weiterleiten, Frau Professor Kautzki, was bedeutet das sozusagen in Zahlen für Österreich?
Ja, guten Morgen. Es freut mich, dass so viele gekommen sind zu diesem wirklich wichtigen Thema, und die Zahlen sind ja tatsächlich beunruhigend. Und man kann wirklich sagen, es betrifft jeden, jede Familie. Irgendjemand in der Familie oder zumindest im nächsten Bekanntenkreis ist ganz sicher betroffen. Aha. Hängen wir da?
Hinten geht's. Ja. Entschuldigen Sie ganz kurz.
Ein technisches Problem. So, lassen wir es so, ja. So. Gut, das ist Zahlen, die Sie wahrscheinlich schon kennen von der IDF 2017. Ich möchte nur hinweisen, 15% Anstieg wird auch in Europa in den nächsten 20 Jahren erwartet, und 40% Anstieg war es in den letzten 20 Jahren in Europa. Also der Trend geht weiter. Was auch wichtig ist, gerade auch im Sinne der Familie, ist, dass der Großteil, 2/3 aller Menschen im erwerbsfähigen Alter sind. Das heißt, wenn jemand in der Familie hier krank ist, betrifft das alle. Arbeitslosigkeit, Krankenstand, Frühpensionierungen und die Komplikationen und Ausfälle betreffen natürlich alle, den gesamten Sozialstatus der Familien. Es ist aber so, dass wenn wir uns die ganz aktuellen Surveys aus den USA anschauen, dann ist es ja noch viel schlimmer, denn in den USA ist in den letzten 2 Jahren der Zuwachs um 15% gewesen. Das sind die ganz aktuell berichteten Daten. Da hat man eine Gesamtprävalenz von 14%. Praktisch jeder Vierte ist nicht diagnostiziert. Das heißt, es sind zwar die Werte pathologisch, man hat einen Diabetes, aber es ist nicht, die Menschen wissen nicht, dass sie es haben, und dementsprechend verhalten sie sich natürlich auch nicht. nicht so, 10% diagnostiziert. Und auch dieser Trend, dass mehr Männer immer früher und auch bei weniger Übergewicht betroffen sind, geht weiter. Aus den USA eben mittlerweile 16% Gesamtprävalenz bei Männern und 12% bei Frauen. Also das ist auch etwas, was sehr interessant ist. Und wir wissen natürlich, dass Diabetes mit zunehmendem Alter zunimmt, aber es sind nicht nur die Alten betroffen. Ja, in Pflegeheimen ist es teilweise fast jeder Zweite, aber ab 40 steigen die Zahlen an. Wieder hier aus Amerika, wo es sicher noch mal schlimmer ist als bei uns, aber trotzdem, es ist ein Warnhinweis. Ab 40 haben wir schon praktisch insgesamt 20% Prävalenz, kann man sagen, und bei 60-Jährigen und Älteren sind wir schon bei 30%. Und deswegen ist ganz wichtig hinzuweisen, was wir schon lange sagen, aber nicht wirklich umgesetzt wird. Ein Screening muss ab 45 erfolgen. Das ist auch in allen unseren Guidelines und Leitlinien. Ab 45 soll jeder zur Untersuchung gehen, sich testen lassen und alle 2 bis 3 Jahre soll das wiederholt werden. Und diese Zahlen von Amerika, die werden auch bei uns ähnlich sein. Prädiabetes, da ist jeder Dritte, kann man sagen, betroffen. Und wer Prädiabetes hat, muss jedes Jahr zu einer Untersuchung gehen. Was ist Prädiabetes? Prädiabetes ist, wenn entweder der Nüchternwert zwischen 100 und 126 ist oder wenn eben der 2-Stunden-Wert im Zuckerbelastungstest zwischen 140 und 200 ist, das ist die gestörte Glukosetoleranz. Dann haben wir die spezielle Gruppe Frauen nach einem Schwangerschaftsdiabetes, da wird die Frau Professorin Wienhofer ja dann noch genauer drüber reden und prinzipiell alle mit irgendeiner Gefäßerkrankung, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, aber einfach auch nur Bewegungsmangel und um auf die Familie nochmal zu kommen, alle mit erstgradig Verwandten mit Diabetes haben einfach ein höheres Risiko und sollen auch schon früher und regelmäßig auch untersucht werden. Und Übergewicht natürlich, das ist das andere große, das Alter ist das eine, das können wir nicht verhindern, aber das Übergewicht, das könnten wir schon und in der Klasse Übergewicht auch wieder starker Anstieg und mit Adipositas steigt es noch einmal an. Und aus Europa kann man auch sagen, aus Österreich, wir wissen, jeder Dritte ist übergewichtig und jeder Siebte ist adipös, also ist ja auch etwas, was uns betrifft, nicht so wie in den USA, aber trotzdem. Und aus Deutschland auch ganz aktuell, es beginnt ja schon früher, da kommen wir dann gleich dann nochmal, was meine Nachrednerin auch sagen wird, 90% der adipösen Dreijährigen werden auch übergewichtige und adipöse Jugendliche. Und im Vorschulalter ist der stärkste Anstieg für Übergewicht zu verzeichnen. Und wer ist besonders gefährdet? Die schon bei der Geburt zu groß sind, Large for Gestational Age oder Makrosom, das sind eben oft die Kinder von Frauen, die übergewichtig waren oder Schwangerschaftsdiabetes hatten, die haben eben ein speziell hohes Risiko. Das heißt, wir müssen wirklich ganz, ganz früh ansetzen. Und Übergewicht reduzieren in der Familie, in der Gesellschaft, so gut wir es können, müssen wir alle gemeinsam versuchen. Diabetes ist aber sehr vielschichtig, das ist auch etwas, was noch wichtig ist und wo es viele aktuelle Daten gibt. Das wird auch ein Thema sein bei unserer heurigen Jahrestagung. Wir haben nach wie vor natürlich den Autoimmundiabetes, den Typ 1 oder den LADA, der erst ein bisschen später auftritt. Dann haben wir die große Gruppe des Typ 2 Diabetes, aber die ist sehr, sehr unterschiedlich. Der Schwangerschaftsdiabetes eben, bestimmte seltenere Formen. Die Mischformen nehmen auch zu. Wir haben auch Typ 1 Diabetiker, die halt aber auch schlechten Lebensstil haben. Das heißt, die werden dann auch noch übergewichtig und kriegen zusätzlich noch Insulinresistenz und so einen Typ 2 mehr oder weniger aufgepfropft. Und eben, wie gesagt, der Prädiabetes. Und wie kann man es erkennen? Nüchtern Blutzucker, Zuckerbelastungstest oder, und das ist auch ganz wichtig, HbA1c, das ist ein Wert, wo man die letzten Wochen praktisch den Durchschnittsblutzuckerwert abschätzen kann und den wollen wir auch in der gesunden Untersuchung haben, das würde mehr erkennen. Und sehr spannend eben auch ist diese unterschiedlichen Gesichter sozusagen des Diabetes, wo klar wird, dass wir beim Typ 2 eben nicht den Typ 2 haben, sondern eben bestimmte Gruppen, die besonders gefährdet sind. Und das ist der schwere Insulinmangeldiabetes, der eher gar nicht so stark übergewichtig ist, wo eher die Insulinausschüttung sehr niedrig ist, aber eben kein Autoimmundiabetes und die schlechte metabolische Kontrolle haben und vor allem hohes Risiko für Komplikationen. Und schwere Insulinresistenzdiabetes wäre die andere große Gruppe, die ebenfalls besonders hohes Risiko hat. Und dann gibt es eben noch mildere Formen, die mit Übergewicht oder mit dem Alter einhergehen, die nicht so schnell Komplikationen haben. Noch ist es nicht so, dass wir gleich jedem am Beginn der Erkrankung sagen können, wo er hineingehört und ob irgendwie eine spezielle Betreuung hier notwendig ist. Aber das wird die Zukunft, das wird die personalisierte Medizin der Zukunft. Und Sie sehen nur hier zum Beispiel, die Notwendigkeit für eine Insulintherapie ist natürlich bei der Gruppe, die auch beim Typ 2 diesen starken Insulinmangel hat, wesentlich höher als bei den anderen, während zum Beispiel der schwere Insulinresistenzdiabetes, das sind diese grünen Kurven, da sehen Sie einfach, dass die vor allem für die Nierenerkrankung, fürs Nierenversagen, aber auch für die Herzkrankheiten hier am meisten gefährdet sind. Augenkomplikationen möglicherweise eher wiederum bei denen, die diese Insulinsekretionssteuerung haben. Also es ist sehr, sehr spannend. Und die Komplikationen sind ein Riesenproblem. Wir haben eben auch Sehverlust möglich, Parodontose bis zum Zahnverlust, alles auch wieder, was unsere älteren Familienangehörigen natürlich dann besonders trifft und vulnerabel macht. Herz-Kreislauf-Erkrankungen 2 bis 3-mal häufiger, terminale Niereninsuffizienz 10-fach häufiger, alle 30 Sekunden verliert jemanden aufgrund einer Amputation eine Extremität, also ein Teil davon, also es sind schon erschreckende Zahlen, über die Schwangerschaft rede ich nicht, das hören Sie dann gleich noch, aber auch Krebserkrankungen sind häufiger, Demenz ist häufiger, Depression und Angststörungen, also auch die psychischen Komplikationen sind ja bei Diabetes um einiges erhöht. Und wir haben nach wie vor, dass viele erst mit Komplikationen diagnostiziert werden. Die alten Daten aus der UKBDS, die waren ganz schlecht, aber es ist auch heute nicht wirklich viel besser. Auch aktuelle Daten zeigen, jeder Dritte ist betroffen. Etwas, was gut ist, erfreulich ist, die Gesamtsterblichkeit nimmt ab bei allen Menschen, auch bei Diabetikern. Man kann sagen, 20% alle 10 Jahre sinkt die Gesamtmortalität beim Diabetes. Und zwar sogar stärker als bei Menschen ohne Diabetes. Und warum? Weil die Gefäßkomplikationen vor allem deutlich abnehmen. Das sehen Sie an den blauen Balken, die über die letzten Jahre wirklich immer, immer weniger ausmachen der Todesursachen. Die grünen Balken sind Krebserkrankungen, da sehen Sie, das bleibt ziemlich gleich. Und andere, wo nicht genau definiert ist, wahrscheinlich auch die Nierenkomplikationen, Infektionen, das ist nicht genau gesagt, das ist nicht Krebs, nicht Gefäßkomplikationen, das nimmt eher sogar ein bisschen zu. Also da habe ich jetzt, glaube ich, die Farben. Habe ich die Farben eh richtig gesagt? Sie haben es. Habe ich es richtig gesagt? Gut. Und was da auch noch interessant ist bei den Männern, ist der Rückgang der Sterblichkeit sogar größer als bei den Frauen. Frauen profitieren da nicht so diese letzten Dekaden und auch leider die Jungen nicht so. 20- bis 44-Jährige gerade, die haben viele Komplikationen. Da ist dieser Profit geringer und eher die Älteren, die hier besonders profitiert haben aufgrund der besseren Versorgung. Und noch eine erfreuliche, dass ich nicht nur schlechte Botschaften bringe, auch noch einmal zum Schluss. Es gibt auch ganz aktuell eine Untersuchung von Schweden. Die haben diese Register, wo sie alles immer wunderbar anschauen können. Das haben wir leider nicht. Aber hier wurde gezeigt, dass Typ-2-Diabetiker, also die größte Gruppe, wenn die 5 Dinge sozusagen im Zielbereich haben, also HbA1c, LDL-Cholesterin, die Harn-Eiweiß-Ausscheidung im Normalbereich, den Blutdruck und wenn sie nicht rauchen, dass die tatsächlich nicht mehr ein erhöhtes Risiko haben. Weil generell ist das Risiko nach wie vor um 50% höher, kardiovaskulär zu versterben, auch wenn es sich so verbessert hat. Aber wenn ich das alles im Zielbereich habe, habe ich kein erhöhtes Risiko. Und die neuen Therapieempfehlungen sind einfach Patient im Mittelpunkt. Das haben wir schon sogar bei der Pressekonferenz im Frühling betont. Das ist jetzt im Konsensus Amerika und Europa ganz, ganz im zentralen Vordergrund. Die Familie ist da klarerweise ganz, ganz wichtig als Vermittler. Und hier zeige ich Ihnen nur von den neuen Konsensus. Da werden Sie jetzt noch viel hören, die nächsten Wochen und Monate nehme ich an, weil das eben uns sehr beschäftigt, weil da viele spannende neue Dinge sind. Aber Sie sehen diesen Managerkreis, wo eben der Patient im Mittelpunkt, Komplikationen vorbeugen, Lebensqualität verbessern und man muss viel mehr mit dem Patienten sich auseinandersetzen, seine aktuelle Lebenssituation, seinen Lebensstil besser berücksichtigen, motivieren, Depressionen erkennen, den Hintergrund kulturell und sozioökonomisch mehr berücksichtigen. Wir müssen das Therapieschema, die Komplexität einfach wirklich an den jeweiligen Patienten anpassen und auch wie wir eben die Adhärenz und Zufriedenheit verbessern können. Es müssen für alle die Medikamente verfügbar sein, das ist auch ganz wichtig. Wir brauchen Chancengleichheit. und dass eben auch die Familienangehörigen, nicht nur der Patient, gut geschult sind, Zugang haben zu Diabetes-Selbstmanagement-Schulungen und einfach unterstützt werden. Das heißt, Diabetes betrifft jeden, jede Familie, und damit darf ich gleich an dich überleiten.
Vielen Dank, Frau Professor. Frau Professorin Winhofer, Sie werden uns jetzt ein bisschen was zum Thema Familie erzählen, zum Gestationsdiabetes. Nein, entschuldigen Sie, kleiner Irrtum, Professor Lalitsch ist unser nächster Redner.
Do you want to sit here? No. If it is too complicated, I can tell you next slide. It's fine because I have only four slides. So, or I'll change.
Okay. We heard a lot of bad news from Austria. I'm afraid we won't hear more pleasant news from Europe.
First of all, let me thank you for the invitation to be here. And in fact, I'm representing the executive board of the International Diabetes Federation Europe. And I'm secretary at this federation. I came here, in fact, on behalf of the president as well, Professor Shenaz Karadeniz, who unfortunately became ill and could not come. In this context, my task will be to just give you a sort of European perspective and to tell you that we as IDF Europe are doing something in order to bring in some new activities and some new momentum in the situation regarding diabetes in Europe. As you can see, and it has been previously said, diabetes is not a worldwide problem only, but it is a sort of global emergency. In a way that the diabetes is increasing despite of a number of efforts, and there are just few countries that are resisting to that or that are managing to put that under a certain control. It harms all the aspects of life. But it is nice to look upon this scheme and see that, as black as it is, the color of the country, and that means that the prevalence of diabetes is higher. Of course, it appears to be that the richest countries can devote the most amount of financial resources to fight diabetes. That would be in theory. But as you heard in the previous talk, if I understood it well, the situation in the United States is sometimes worse than in Europe. And you can see that, for example, in European countries, there are many countries with high national income, but in which the prevalence of diabetes is rather high. I must say that Austria is not among in this group of countries, and that definitely you have a sort of intermediate, if you wish, prevalence of diabetes. That is the characteristics of other countries as well, who are doing some efforts to prevent diabetes and to prevent the complications. So briefly, I'm not here to make a reclassification of the countries, but I'm just here to emphasize that it is very important that you not only spend some money for diabetes care, but to organize it in an adequate way, to invest with some vision what would be the system of diabetes care that would result in dealing with this global emergency. That's one thing. The next thing is that this year, IDF comes in with the main topic for the World Diabetes Day, and that is that diabetes concerns almost every family. Because when you count down how it looks like and when you look at the real life, it is very rare that the family does not involve a member who has diabetes, has high risk of diabetes, or has some complications of diabetes. So then it, of course, burdens the life of the others. And that means, in the consequence, that if we go in a sort of prevention at the family level, that we might get some very important results. So the education should not be restricted to those ones who have diabetes, but also to the members of the family, and in that context it becomes much more effective. There is another thing that that we have noticed and reacted to that, and that is the fact that on one side you have the blooming of new inventions in diabetes. Enormous amount of the new knowledge in diabetes, new technologies, a lot of different branches of not only of medicine but also out of medicine are working for the invention of that might help the people with diabetes. But on the other side, the number of people with diabetes is increasing, and we cannot speak about fabulous results in that area regarding the treatment of complications and so on. There is definitely a gap. The evidences, scientific evidences, are not in a particular way, including in an appropriate way, included in the life of diabetes patients, of the people with diabetes. So we made a very deep analysis, IDF Europe, and based on different literature, scientific literature, based on the opinions expressed by the member associations, also by individuals, at social media, and so on, and produced this publication, which is available on our website, and that is integrating the evidence into practice. And in that context, we just wanted to, however, elicit in many countries, in all member countries, that we should put more emphasis on implementation of this diabetes evidence. And that depends very much on the healthcare system, but not only on healthcare system. It depends also on a so-called intersectorial collaboration between different ministries or other bodies that are in charge of the country that can provide the conditions for integrating these results into practice. Then we need a completely different approach in education, which would involve at the same time not only those ones who have diabetes, and not put them in a sort of isolated position, but also to approach the families and to approach the environment, not to stigmatize them, but to help them how they can know what is good in diabetes and implement it. So, and of course, to mobilize all stakeholders in the policies around this task. So that would be my message from IDF Europe. Thank you.
Thank you very much, Professor. geben. So, Frau Professorin Windhofer Stöckel jetzt.
Dankeschön,
darf ich mich anschließen?
Dankeschön.
An das, was die Präsidentin schon erwähnt hat, Diabetes betrifft jede Familie und natürlich beginnt es schon, bevor man überhaupt geboren ist.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Auch wir von der Österreichischen Diabetesgesellschaft schließen uns dem Motto der IDF an, nämlich Familie und Diabetes. Und zudem den Key Messages, die die IDF zudem veröffentlicht hat, nämlich erkenne, verhindere und bewältige Diabetes. Wie bereits erwähnt, rechnen wir aktuell mit 600.000 Österreicherinnen und Österreicher, die an Diabetes leiden, wobei die Dunkelziffer, das heißt all jene Patienten, die nicht von ihrer Erkrankung wissen, sehr hoch ist. Und die Frage, die sich bei diesem Thema natürlich stellt, welche Rolle spielt denn jetzt die Familie in der Diagnose, Prävention, aber auch in der Therapie von Diabetes? Wir glauben, dass die Familie eine sehr wichtige Rolle hat, vor allem wenn es darum geht, die Symptome des Diabetes zu erkennen. Sehr häufig werden Menschen bei uns vorstellig, weil den Angehörigen aufgefallen ist, dass sie plötzlich mehr trinken, häufiger urinieren, Gewicht verloren haben und in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind. Je besser wir die Gesellschaft informieren, dass diese Symptome mit Diabetes assoziiert sind, desto eher kommen die Betroffenen schneller in das Gesundheitssystem und werden versorgt, weil eben die Angehörigen daran denken, dass dahinter sich ein Diabetes verstecken könnte. Zudem ist natürlich auch die Familie ein gewisser Risikofaktor. Die Familie weiß oft Bescheid, dass es viele in der Familie gibt, die an Diabetes leiden. Gerade Typ-2-Diabetes ist ja sehr genetisch prädisponiert. Aber auch wenn auffällt, dass jemand sehr übergewichtig ist, sich wenig bewegt, schlecht ernährt, sollte darauf hingewiesen werden, dass das Diabetesrisiko umso höher ist. Ein Problem, das uns schon länger beschäftigt, ist, dass wir Diabetes zu spät feststellen. Häufig kommen ja die Patienten nicht ins Krankenhaus, weil sie draufgekommen sind, dass sie Diabetiker sind, sondern weil sie bereits eine Spätkomplikation haben. Das klassische Beispiel ist der Herzinfarkt. Und wenn man dann die Befunde anschaut, sieht man sehr wohl, dass der Diabetes wahrscheinlich schon die letzten paar Jahre bestanden hat und dass die sozusagen die kardiovaskuläre Erkrankung getriggert hat. Nun, für uns wäre ganz wesentlich, auch um diese hohe Dunkelziffer an nicht diagnostizierten zu reduzieren, dass wir das Screening auf Diabetes verbessern. Und wir glauben, dass das wahrscheinlich in der Aufnahme des HbA1c, des Zuckerlangzeitwerts, in die Vorsorgeuntersuchung dastehen würde. Bisher ist es ja lediglich die Blutglucose, also meistens der Nüchternzucker, der ganz häufig als Fall aus Ausreißer, Ausnahme etc. abgetan wird. Das kann man beim HbA1c sehr schlecht machen, weil der sehr resistent gegen Ausreißer ist und zudem eben die Blutzuckerkonzentration der letzten 3 Monate widerspiegelt. Beuge Diabetes vor. Leider kann ich Ihnen auch heuer keine neuen Mittel zur Diabetesprävention berichten. Es ist nach wie vor die gesunde Ernährung und die regelmäßige körperliche Aktivität. Ich bin ein großer Fan von Nicht-Hinsetzen. Warum? Da es sehr viele Leute gibt, die wenig Zeit haben für Sport, ja, weil sie Betreuungspflichten haben für Kinder oder so alte Menschen, weil sie einen Job haben, der ihnen viel Zeit in Anspruch nimmt. Und deshalb ist es ganz wichtig, einfach die Bewegung im Alltag zu erhöhen. Und das klassische Setzdinida sollten wir vielleicht in eine Kumm-steh-mal-auf-und-geh-mal-runde umwandeln, um Diabetesprävention wirklich im Alltag zu leben. Wie schaut es in der Familie aus, zurück zur Familie? Welche Rollenbilder haben wir da? Und ich glaube, dass wir hier einen Wandel haben, den wir in der Prävention ganz gut ausnutzen können. Wir haben natürlich noch die Frau als Gesundheitsmanagerin, die sich um die Arzttermine etc. kümmert. Aber in modernen Familien übernehmen die Männer immer mehr die Rolle, dass sie sozusagen nicht nur die Verdiener sind, sondern auch viel am Familiengeschehen beitragen, auch an der Kindererziehung und vor allem auch im Ernährungs- und Bewegungsmanagement. Und ich glaube, wenn wir hier diese Rolle als Ernährungs- und Bewegungsmanager forcieren, kann das ganz, ganz wesentlicher Schritt in der Prävention von Diabetes sein. Was wir auch nicht vergessen sollten, ist, dass Jung und Alt häufig fremdbetreut werden, zumindest einen Teil des Tages, und gerade die Hauptmahlzeiten nicht zu Hause eingenommen werden, sagen wir jetzt von der Krippe bis hin zum Hort nach der Schule bis zum Pensionistenheim. Und deshalb wäre es ganz wichtig, dass auch hier Diabetesprävention stattfindet, dass die Ernährung dort auf die Ernährung geachtet wird, dass regelmäßige körperliche Aktivität forciert wird und dass, wenn dort Patienten sind, die bereits Diabetes haben, auch das Personal im Umgang damit geschult wird, um die Scheu abzulegen und auch Freude daran zu finden. Bewältige Diabetes. Ich glaube, in der Therapie des Diabetes hat die Familie einen ganz, ganz wesentlichen Stellenwert, und es ist besser, den Betroffenen nicht alleine zu lassen, sondern sämtliche Konzepte wie gesunde Ernährung, Bewegung einfach als Familienkonzept umzusetzen. Wichtig ist auch, dass die Familie informiert wird, gebildet wird. Dieses Wort Schulung wird ja nicht sehr gern verwendet. Eben auch, um zu wissen, was sie tun kann, vor allem auch in lebensbedrohlichen Situationen wie einer akuten Unterzuckerung, einer Hypoglykämie. Ich möchte ganz kurz auf den Schwangerschaftsdiabetes eingehen, da ich glaube, im Zusammenhang Familie und Diabetes ganz wesentlich ist. Wir wissen, jede 10. Schwangere ist betroffen. Wir vermerken einen deutlichen Anstieg an Frauen mit frühem Schwangerschaftsdiabetes, mit manifestem Diabetes in der Schwangerschaft, weil einfach ganz viele Frauen im gebärfähigen Alter bereits übergewichtig adipös sind. Und wenn wir daran denken, dass das durchschnittliche Alter der Erstgebärenden um die 30, 31 ist, sehen Sie hier, dass bereits 20% der Frauen übergewichtig und fast 10% bereits adipös ist. Das heißt, hier haben wir einfach eine ganz große Risikogruppe. Und wir wissen natürlich auch, dass mit dem Schwangerschaftsdiabetes, mit der Geburt nicht alles vorbei ist. Im Gegenteil, diese Frauen haben ein ganz hohes Risiko an Typ-2-Diabetes und kardiovaskulären Erkrankungen zu erkranken. Und auch die Kinder, die bereits im Mutterleib den hohen Zuckerkonzentrationen ausgesetzt sind, werden epigenetisch für Diabetes und Übergewicht geprägt. Der Schwangerschaftsdiabetes ist ein Risiko für Mutter und Kind, aber es ist eine Chance für die ganze Familie. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass die Frauen die Therapie nicht immer als ihre Diät sehen. Ja, ich muss jetzt meine Diät halten. Die Diät beim Schwangerschaftsdiabetes, die Empfehlungen sind eigentlich Empfehlungen für eine gesunde Ernährung, für einen gesunden Lebensstil, die ganz leicht auf die gesamte Familie ausgerollt werden können. Wichtig ist auch, das Diabetesrisiko der Frau nach der Schwangerschaft zu definieren, um zu sehen, wie wird es die nächsten Jahre weiterzugehen. Und deswegen wird auch international, so wie bei uns schon seit über 10 Jahren empfohlen, die Zuckertoleranz 4 bis 12 Wochen nach der Entbindung kontrollieren zu lassen mittels eines Zuckerbelastungstests, OGDD. Leider ist die Rücklaufrate der Frauen sehr gering, nur 30% nehmen das wahr. Deshalb wäre unsere Forderung, dass dieser OGDD nach der Geburt in den Mutter-Kind-Pass aufgenommen wird, damit wir hier wirklich rechtzeitig mit der Prävention beginnen können. Das heißt, nochmal unsere Forderung der ÖDG zum heurigen Weltdiabetestag wäre Information und Bildung für die gesamte Familie. Ganz wichtig die Erweiterung des Mutter-Kind-Passes um den OGDD nach der Geburt und eben den HbA1c-Wert als Screening-Test für Diabetes in die Vorsorgeuntersuchung, um hier rechtzeitig Diabetes feststellen zu können und endlich diese hohe Dunkelziffer an nicht diagnostizierten Patientinnen und Patienten zu vermindern. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Professorin. Jetzt darf ich sozusagen von Überblick über die Problematik ins Detail kommen, in die Spezialmaterie. Frau Professorin Rami.
Nein, haben wir ja gar nicht gesagt, dass Sie gerne machen. Das so. Nein, war kein Thema. Sie müssen sich hier ein bisschen umgewöhnen, weil ich habe jetzt keine Folien. Sie müssen einfach mir Ihr Ohr leihen. Das war ein bisschen ein Fehler in der Kommunikation. Ich habe heute keine Folien, aber es gibt einen langen Pressetext, an dem Sie, glaube ich, die wichtigsten Informationen rauslesen können.
Ich leite die größte Diabetesambulanz für Kinder in Österreich. Wir betreuen rund 400 Kinder, die von Diabetes betroffen sind. Und auch wenn Sie jetzt ganz viel gehört haben über die Epidemie des Typ-2-Diabetes, das ist in der Pädiatrie, in dem Kindes- und Jugendlichenalter immer noch extrem selten. Wir sehen schon die Zunahmeraten der Adipositas, aber keine exzessive Zunahme des Typ-2-Diabetes im Alter von unter 15 Jahren. Bis zu diesem Alter gibt es ein österreichweites Inzidenzregister, das seit dem Jahr 1979 läuft und wir die Zahlen gut benennen können. Und wir sehen nach wie vor eine kontinuierliche Zunahme beim Typ-1-Diabetes von etwa 3,5% pro Jahr. Und rund 95% der Betroffenen, diabetesbetroffenen Kinder in Österreich haben einen Typ-1-Diabetes. Es gibt wenige Fälle von Typ 2, es gibt Sonderformen nach Transplantationen etc., aber der Hauptfokus bei uns liegt auf dem Typ-1-Diabetes. Eine Prävention in dem Fall gibt es natürlich nicht, weil es ist eine Autoimmunerkrankung, deren Ursachen noch nicht ganz geklärt sind. Aber auch hier ist es wichtig, auf die Früherkennung hinzuweisen, weil es immer noch so ist, dass rund 37% der Kinder zu spät diagnostiziert werden, obwohl die Symptome, die gleich sind wie bei den Erwachsenen, nicht richtig gedeutet werden. Also der Klassiker wäre im Sommer viel trinken, ist eh normal, weil es ist ja Sommer und es ist heiß. Ja. Es sind schon etliche Kinder oder vor allem junge Mädchen fehldiagnostiziert worden als Essstörung, weil sie Gewicht abgenommen haben und niemand die Symptome richtig interpretiert hat und einfach dran gedacht hat. Insofern bin ich auch, unterstütze ich das sehr, diese Awareness-Kampagne, die Symptome auch im Bereich der Pädiatrie noch weiter publik zu machen und nicht nur in den Familien, sondern auch in den pädagogischen Einrichtungen und prinzipiell in der allgemeinen Bevölkerung. Weil je früher die Kinder diagnostiziert werden, desto eher können Komplikationen einer Stoffwechselentgleisung einer diabetischen Ketoazidose verhindert werden. Und der Start in diese langjährige, lebenslange Therapie ist einfach ein anderer, wenn die Kinder nicht in einer lebensbedrohlichen Situation eingeliefert werden. Wenn die Diagnose gestellt wird, ist es natürlich eine Schocksituation für die Familie. Wir brauchen multidisziplinäre Teams, zusammengesetzt aus Ärzten, aus Diabetesberaterinnen, aus Psychologen, aus Diätologen, die gemeinsam die Familien betreuen. Unser Fokus ist es, die Familien, die Kinder und die Eltern oder Betreuungspersonen zu sogenannten Diabetesprofis zu machen. Dafür braucht es aber Ressourcen und dafür braucht es auch etwas Zeit. Nach der Diagnose muss man die entsprechenden Schulungen durchführen. Das heißt, man muss ihnen alles rund um die Theorie beibringen, aber auch, wie sie das Insulin verabreichen, das beim Typ-1-Diabetes ja lebensnotwendig ist. Was sind normale Grenzbereiche? Wie kann die Integration wieder in Kindergarten, Schule erfolgen? Viele, viele Themen, die einfach ihre Zeit brauchen. Erfreulicherweise ist es so, dass die Versorgung, die medizinische Versorgung von Kindern in Österreich prinzipiell sehr gut ist. Es stehen ihnen alle technischen Geräte zur Verfügung, die im Markt vorhanden sind. Auch fast alle Insuline sind zugelassen für die Kinder. Das heißt, da haben wir kein Problem. Aber wir haben sehr wohl ein Problem, dass eben die Teams, diese multidisziplinären Teams, fast immer unterbesetzt sind. Und da das übliche Spiel besteht, wer soll sie finanzieren und wer soll die Kinder wo betreuen. Und hier gibt es österreichweit keine klare Lösung, obwohl es klare Richtlinien gibt, wie diese Teams zusammengesetzt werden sollten. Und je besser die Kinder von Beginn an eingestellt sind und geschult sind, desto besser ist ihre Prognose. Die Komplikationen bei den Kindern, sowohl was die Akutkomplikationen betrifft, das sind vor allem die schweren Hypoglykämien, aber auch die lebensbedrohlichen Stoffwechselentgleisungen, die diabetische Ketoazidose, sind in den letzten 20 Jahren drastisch zurückgegangen. Und auch die kardiovaskulären Komplikationen der Typ-1-Diabetiker ist zurückgegangen. Das ist eine sehr erfreuliche Geschichte. Wo es immer noch hapert, ist im Bereich von Kindergarten und Schule, weil die Kinder natürlich mehr Unterstützung brauchen. Und wie Sie schon gehört haben, sind zunehmend mehr Kinder auch den ganzen Tag über in einer Betreuungseinrichtung, weil es einfach notwendig ist, dass beide Eltern arbeiten. Und hier ist oft sehr viel Widerstand von Seiten der Pädagogen oder von Seiten der Schul- oder Kindergartenerhalter da, diese Kinder auch mitzuversorgen. Die rechtliche Situation ist so, dass Pädagogen diese medizinischen Handlungen nach einer entsprechenden Schulung sehr wohl machen dürfen, aber sie müssen nicht. Ja? Was sich hier in den letzten Monaten geändert hat, ist, dass die persönliche Haftung gefallen ist für die Pädagogen. Ja? Ich kann mich in über 20 Jahren nicht erinnern, dass je irgendwas wirklich passiert wäre, aber es wird ein ganz, ganz viel Druck gemacht von wegen, mach ja nichts von Pädagoge zu Pädagoge, weil es könnte ja was passieren. Was aber dann de facto bedeutet, dass Kinder zum Beispiel aus Kindergärten rausgeschmissen werden, was bedeutet, dass Kinder in der Schule massive Nachteile haben, nicht in der Nachmittagsbetreuung sein können oder nicht an Skikursen und ähnlichen Veranstaltungen teilnehmen können, und das gehört schleunigst verbessert. Es wird auch in absehbarer Zeit, es ist in der Finalisierung, ein Positionspapier geben, genau zu dem Thema, ein ODG-Positionspapier zum Thema Diabetes und Schule. Das hat viele juristische Hände passiert, aber es ist in der Finalisierung und es wird in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Das, denke ich, wird ein klares Statement sein, dass man hier die Pädagogen mehr unterstützt und mehr ihnen Möglichkeiten gibt, das auch wirklich tun zu können. Es gibt manchmal auch Situationen, wo Pädagogen zwar gerne unterstützen würden, aber sie von zum Beispiel der Leitung der Schule nicht dürfen. Ja? Und das finde ich ein absolutes No-Go. Ein anderes Thema ist, dass es für Kinder seit vielen, vielen Jahren, über 50, 60 Jahre schon Diabetes-Camps gibt. Das ist eigentlich immer noch die einzige Möglichkeit einer Art Reha oder Kur, die es gibt. Und diese Camps werden im Normalfall nicht von den Kassen unterstützt. Das heißt, es ist ein finanzielles Problem, sowohl für diejenigen, die das Camp veranstalten, das sind im Normalfall Selbsthilfegruppen, diese Camps auf die Beine zu stellen, als auch für die Familien, diese Camps zu finanzieren. Da gibt es zwar einige Unterstützungsprojekte, aber auch hier keine Möglichkeit einer richtigen Unterstützung. Und im Rahmen der ÖDG möchte ich einfach fordern, dass die strukturelle Versorgung, dass die Versorgung für die Kinder mit Diabetes verbessert wird. Das betrifft sowohl die Schulungsteams in den Krankenhäusern, in den Versorgungseinrichtungen, als auch die mobilen Betreuungssituationen, das habe ich noch nicht erwähnt. Es gibt Möglichkeiten in einigen Bundesländern, dass mobile Kinderkrankenschwestern in die Schulen oder in die Kindergärten gehen und dort die Diabetes-Schulung durchführen und auch eine Zeit lang begleiten, bis das besser läuft. Aber auch hier hapert es oft an der Finanzierung. In Wien zum Beispiel wird das übernommen vom Fonds Soziales Wien, in Niederösterreich nicht. Ja? Und keiner kann mir wirklich erklären, woran das liegt. Es gibt eigene Diabetes-Nanny-Projekte in Salzburg und in Tirol, aber auch hier gibt es nichts Flächendeckendes und ich verstehe diese Ungleichheit nicht, warum es einem Kind in Niederösterreich schlechter gehen soll oder im Burgenland, als zum Beispiel in Wien. Die Technik, letztes Stichwort, die Kinder werden immer mehr mit Pumpen und Sensoren versorgt und auch hier ist die Therapie vereinfacht im Sinne von, sie müssen sich nicht mehr so oft den Blutzucker messen und sie müssen nicht mehr oft mit dem Pen Insulin spritzen, weil schon ganz viele Kinder mit Pumpen und Sensoren versorgt sind. Nichtsdestotrotz gehören sie unterstützt, dass jemand sie dabei unterstützt, wie sie das verabreichen und auch bezüglich der Ernährung. Ich glaube, das waren alle Statements.
Herzlichen Dank für den Einblick sozusagen in die Welt einer Familie und Kinder mit Diabetes. Jetzt darf ich noch einmal das Wort an die Präsidentin übergeben, bevor wir uns dann noch die neueste
Ja, ich werde nur einmal noch ganz kurz zusammenfassen, eben das Motto, ich habe es jetzt eh gehört, glaube ich, sehr eindrucksvoll von allen am Podium des Weltdiabetestags, eben es betrifft Diabetes jeden, jede Familie und die großen Probleme oder unsere Forderungen sind, man sollte es rechtzeitig und möglichst früh entdecken, im Idealfall natürlich vermeiden, das geht in vielen Fällen, es geht nicht immer, beim Typ 1 sind wir da leider noch weit entfernt, obwohl es auch da immer wieder spannende Ansätze gibt, aber den Typ 2 könnten wir schon sehr wohl in vielen, vielen Fällen vermeiden, auch nicht immer, also es soll hier auch nicht irgendwie Diskriminierung stattfinden, es ist nicht immer vermeidbar, also nicht jeder kann, auch wenn der Lebensstil noch so gut ist, eine Diabeteserkrankung vermeiden, zum Beispiel vor allem nicht die mit dem schweren Insulinmangel, Diabetes bei Typ 2, was nichts mit Autoimmunerkrankung zu tun hat. Und managen eben, wie gesagt, die Therapie soll dann angepasst sein an die jeweilige Familie, an die Verhältnisse und das Verhalten muss natürlich dann auch passen und wir brauchen Fortbildung, Weiterbildung für alle Teams, interdisziplinäre, alle Gesundheitsberufe, eigentlich jeder soll informiert sein, was Diabetes ist, mithelfen, dieser Erkrankung entgegenzuwirken, aber natürlich besonders die Gesundheitsberufe und auch da ist Aufholbedarf und die ÖDG versucht ja, das auch hier
weiterzubringen. Das heißt, Verstehen ist ganz wichtig, das sind wir wieder bei der Bildung und der Kompetenz. Wir müssen es verstehen, damit wir eben auch entsprechend agieren können. Und wenn man erkrankt ist, dann wollen wir natürlich, dass jeder mit Diabetes möglichst gut leben kann, eine gute Lebensqualität hat und keine Komplikationen bekommt und muss unterstützt werden im Selbstmanagement. Und es gibt halt Gruppen, die vielleicht besonders vulnerabel sind, besondere Achtsamkeit bedürfen. Das sind sicher die Schwangeren als Blick in die Zukunft, das sind die Kinder, auch als Blick in die persönliche Zukunft sozusagen, aber auch pflegebedürftige Ältere, die sind natürlich auch besonders vulnerabel und von Diabetes besonders betroffen. Das heißt, nur noch einmal zum Schluss die Forderungen. HbA1c in die gesunden Untersuchungen würden wir uns wünschen, einfach um besser und mehr zu erkennen, frühzeitig Aufnahme des Zuckerbelastungstests nach der Geburt in den Mutter-Kind-Pass, damit die Frauen wirklich auch in Kontrolle bleiben und man die Verhinderung vorantreiben kann, dass Diabetes dann auftritt und die Familie bessere Bedingungen hat, weil lebt die Mutter gesund, lebt eben, wie gesagt, auch die Familie gesünder, das hast du ja wunderbar gezeigt. Und wie gesagt, Jugendpass war auch eine Idee, die es ergibt, dass man eben die Kinder noch besser nachbetreut und schaut, auch von übergewichtigen Schwangeren, die gar nicht einen Diabetes haben müssen, ist ja das Risiko höher. Und es gibt eine Diabetesstrategie, die wurde mit allen Stakeholdern eigentlich sehr schön erarbeitet im Auftrag vom Gesundheitsministerium, die ruht aber leider derzeit ein bisschen und wir hoffen, dass das Gesundheitsministerium da auch wieder aufgreift und eben uns hilft, dass das wirklich in die Praxis kommt und nicht nur ein sehr schönes Papier ist mit ganz vielen Wirkungsfeldern und Handlungsempfehlungen, sondern dass wir eben genau die Ziele vermeiden, aber wenn man betroffen ist, besser Leben erreichen. Und wie gesagt, es ist wirklich jeder betroffen. Danke.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Bevor ich jetzt das Podium für Fragen öffne, darf ich Ihnen noch einen Spot zeigen. Sie sehen also, die Diabetesgesellschaft macht sich auch abseits eines Pressegesprächs sehr viel Mühe, um das Thema in die breite Öffentlichkeit zu tragen.
Mein Leben mit Diabetes bedeutet für mich eine spannende Herausforderung, die mir viele wertvolle Begegnungen beschert hat.
Kontrolle. Zum einen werde ich kontrolliert, jeden Tag, und zum anderen kann ich kontrollieren. Und das ist ein gutes Gefühl.
In der Schwangerschaft Diabetes bekommen zu haben, war für mich eine große Verantwortung.
Wir sehen ganz unterschiedliche Diabetesformen, die aber immer gemeinsam haben, den hohen Blutzucker, der dann auch eine Reihe von Komplikationen verursachen kann.
Wenn ich mir was wünschen dürfte,
mehr Disziplin und Entschlossenheit beim Engagement für meine eigene Lebensform.
Dass mein Kind kein Diabetes bekommt.
Dass wir nicht mehr messen und nicht mehr spritzen müssen, sondern dass alles von selbst funktioniert.
Dass Diabetes heilbar ist.
Das ist einer von drei Spots, die ab morgen unter face-diabetes.at zum Download zur Verfügung stehen. Und ab heute, Verzeihung, danke für die Korrektur, ab heute bereits unter face-diabetes zur Verfügung stehen. Ja, und wir hoffen, damit auch einen weiteren Beitrag zu leisten, damit das Thema sich in der Breite durchsetzt und mehr Awareness geschaffen wird, wofür wir natürlich auch Ihre Unterstützung brauchen. So, jetzt darf ich Sie aber bitten, Ihre Fragen zu richten. Bitte schön.